wie Herr Spiegel zum ersten Mal heute moderiert, darf ich heute zum ersten Mal den Text zur Predigt lesen. Der Text, zu dem Jörg anschließend predigen wird, ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 18 bis 30.
Ein angesehener Mann, fragte Jesus. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Da sagte Jesus zu ihm, eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile den Erlös an die Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Da fragten die Zuhörer, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus antwortete, was bei den Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Sagte Petrus, du weißt, wir haben zurückgelassen, was wir besaßen, und sind dir nachgefolgt. Jesus erwiderte, zu allen Jüngern gewandt, ich sage euch, jeder, der um des Reiches Gottes willen, Haus oder Frau, Geschwister, Eltern oder Kinder zurücklässt, bekommt jetzt in dieser Welt alles vielfach wieder. Und in der kommenden Welt bekommt er das ewige Leben.
Guten Morgen. Ich komme jetzt eben, es ist schon ein bisschen wieder zwei Tage her, von einer Single-Freizeit in Kroatien. Wir haben ja auch von unserer Gemeinde eine Single-Arbeit, da machen wir Wochenenden, Ferienwochen und monatliche Treffen, und jetzt waren wir in Kroatien. Das ist immer eine super Zeit. Singles sind einfach tolle Menschen, und da gibt's immer eine extrem gute Gemeinschaft in dieser Zeit. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich doch noch auf etwas hinweisen. Kommt ihr mal schnell? Weil das sind jetzt zum Beispiel die Hanna und der Daniel. Die dürfen uns nämlich etwas nicht verheimlichen. Etwas ganz Wichtiges, das im Leben geschehen kann. Genau. Also sie waren letztes Jahr in Spanien, der Single-Freizeit. Und was ist in der Zwischenzeit passiert?
Wir haben uns jetzt vor... Was
war das ungefähr? Drei Wochen.
Drei Wochen haben wir uns verlobt.
Genau, Sie haben sich verlobt. Nur mit dem, wo ich nicht so ganz zufrieden bin, ist, dass Hanna aus dem Entli-Buch kommt. Emmental, das wollte ich sagen. Emmental, nicht Entli-Buch. Also im Emmental, und seit da sehen wir den Daniel nicht mehr so oft bei uns. Das ist der Wermutstropfen, den wir schlucken müssen. Aber wir wünschen euch Gottes Segen auf eurem Weg und freuen uns, dass ihr euch gefunden habt. Und hoffen, dass ihr auch ab und zu wieder zu uns kommt. Ja. Oder dass Hanna vielleicht sogar nach Zürich zieht. Genau. Samstag vor einer Woche hat ja Esther Dijkstra und Timos Basiudis geheiratet, und Ende Monat ist irgendwie was los hier, heiratet Katja und der Lukas. Genau. Also am letzten Samstag in diesem Monat wird dann wieder eine Hochzeit ins Haus stehen. So viel einmal zu diesen Begebenheiten. Ich mache in diesen Freizeiten, erzähle ich dann auch immer, wie man sich kennenlernen kann. Das ist ja gar nicht so einfach, wie man Signale senden kann und was man so macht. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt euch daran gehalten habt, auf jeden Fall hat es geklappt. Hä? Mal sehen, wie das weitergeht. Also, ich werde heute nochmal so eine mehr oder weniger alleinstehende oder ergänzende Predigt zur letzten halten und dann nächsten Sonntag beginne ich wieder mit einem Quattro, das diesmal dann 5 Teile hat. Und das heißt dann, wenn wir auf uns schauen. Und da werden wir die Geschichte durchgehen, wo Israel vor der Landnahme, also nachdem sie aus Ägypten geflüchtet waren, und dann wollten sie ja das Land in Besitz nehmen, da wurden Kundschafter ausgesendet. Um diesen Teil geht es dann. Nächstes Mal werden dann auch die Flyer da sein. Also wenn wir auf uns schauen, wird das nächste Mal sein. Aber heute haben wir, es lohnt sich, 200 pro. Pro steht für Prozent. Also es lohnt sich 200%ig. Nicht nur 100%ig. Wir werden einen Teil, nicht diese Geschichte mit diesem reichen Jüngling, das ist nur, dass wir so in den Hintergrund kennen. Ich werde eigentlich auf die Antwort dann eingehen, die Jesus gibt, den Jüngern auf die Frage, die sie ihm stellten. Das andere muss ich mal extra nehmen, das ist auch sehr interessant. Also, ein Mann in Rabbi Susias Stadt sah, dass dieser Rabbi sehr arm war und legte ihm jeden Tag im Bethaus einen 20er in den Spendebeutel, damit er mit seiner Familie überleben konnte. Und seit er dies tat, wuchs der Wohlstand dieses Mannes von Mal zu Mal. Und je mehr er besaß, umso mehr gab er diesem Rabbi. Und je mehr er ihm gab, umso mehr besaß er. Das war so wie eine Geldvermehrungsmaschine. Und einmal kam ihm der Gedanke, dass der Rabbi Susia ein Jünger des großen Magids war. Und er dachte, wenn sich schon die Gabe an den Schüler dermaßen lohnt, welch ein Reichtum würde er erlangen, wenn er den Meister selbst beschenken würde. Und so fuhr er in diesen Ort, wo dieser Meister war, und bat ihn darum, dass er ihm eine größere Schenkung geben dürfte. Und er bat ihn wirklich, dass er sie doch annehmen sollte und beflehte ihn. Und dann nahm dieser Rabbi diese Schenkung. Nun, von diesem Augenblick an verringerte sich sein Wohlstand, bis aller Gewinn der gesegneten Zeit dahin war. Er war am Schluss wieder auf dem Nullpunkt. Da ging er frustriert zum Rabbi Susia, erzählte ihm alles und fragte ihn, wie er denn das einordnen soll. Irgendwas stimmt doch da nicht. Er selber habe ihm doch gesagt, dass sein Meister unmessbar größer sei als er. Da der Rabbi Susia antwortete ihm, sieh, solange du gabst und nicht hinsahst, wem du gibst, solange gab Gott auch dir und sah nicht hin. Als du aber begannst, dir edle und auserlesene Empfänger zu suchen, tat Gott desgleichen. Pech gehabt. Zuerst hatte dieser Mann in einer gewissen Selbstlosigkeit gehandelt, weil er einfach Erbarmen hatte mit diesem armen Rabbi. Er half diesem Rabbi einfach deshalb, weil es ihm leid tat, damit er seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte. Und als er bemerkte, dass sich das noch irgendwie lohnt, dass ihn Gott für dieses selbstlose Handeln belohnte, wuchs seine Gier nach mehr. So wurde aus diesem selbstlosen Verhalten eine berechnende Kalkulation. Da ging es nicht mehr um einen Menschen, dem er helfen wollte, sondern es ging schlicht und ergreifend nur noch um die Vermehrung seines Reichtums. Selbstlosigkeit ist eine wichtige Tugend, des christlichen Lebens. Jesus sagte selbst einmal, wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Das ist richtig und gut so. Doch steht diese Einstellung scheinbar in großem Widerspruch zu unserem Leben. Wenn wir eine Arbeitsstelle suchen, interessieren wir uns sehr, was wir verdienen werden, wie viel Ferien wir bekommen, wie viel wir arbeiten müssen, wie ich mich allenfalls weiterentwickeln kann. Und die Frage nach dem Lohn, was ich verdiene, ob der Lohn meiner Leistung entspricht oder nicht, wird eine zentrale Frage sein, ob ich diesen Job übernehme oder nicht. Kann ich denn mit diesem Lohn meinen Lebensunterhalt bestreiten? Wenn das Verhältnis von Arbeit und Lohn nicht stimmt für mich, dann nehme ich diese Stelle nicht. Ich bin doch nicht blöd. Also hier denken wir gar nicht selbstlos, hier überlegen wir ganz konsequent, was es für uns bringt, ob wir wirklich für das, was wir tun, eine angemessene Entschädigung bekommen. Schließlich ist der Lohn für uns einer der wesentlichsten Motivationsfaktoren. Firmen benutzen dieses Instrument Lohn oder anders gesagt das Instrument Belohnung ganz bewusst, um Mitarbeiter zu fördern, gute Mitarbeiter zu erhalten. Wenn eine Firma unbedingt einen Mitarbeiter behalten will und sie weiß, wir können den nicht einfach so schnell ersetzen, dann werden sie ihn gut belohnen, damit er bleibt. Ich glaube, dass wir unterschätzen, wie wichtig die Motivationskraft durch einen guten Lohn ist. Die Leute, die sagen, mir bedeutet Geld nichts, das sind meistens die Leute, die viel davon haben. Wenn man viel hat, dann bedeutet es einem nichts mehr. Aber wenn ich 3.000 Franken verdiene und ein anderer bezahlt mir 5.000, dann hat das schon Auswirkungen. Dann bin ich schon noch motivierter. Also der Lohn, wenn du jetzt nicht zu denen gehörst, die 20 Millionen verdienen oder 10, ist der Lohn eine enorme Motivationskraft. Die meisten Menschen bringen ihre volle Leistung nur, wenn sie den Eindruck haben, dass die Belohnung stimmt. Wenn der Lohn nicht stimmt, sinkt ihr Interesse, einen positiven Beitrag zu leisten. Wenn jeder gleich viel verdient, egal wie viel und gut er arbeitet, sinkt auch der Leistungswille der fleißigen Leute. Dann denken die, ich krüpple den ganzen Tag, und der steht da und schaut mir zu und hat gleich viel Lohn wie ich. Ich bin doch nicht blöd. Dann mache ich es auch lockerer. Also auch die fleißigen Leute werden dann fauler. Das konnte man bei den kommunistischen und sozialistischen Wirtschaftssystemen ganz gut beobachten. Dort war alles egalisiert. Aber da gab es auch keine erfreuliche Leistungen mehr. Also der Lohn ist sehr wichtig in unserem Leben, wenigstens im beruflichen Leben. Wenn es aber um die Nachfolge von Jesus geht, geschieht etwas ganz Sonderbares in unserem Denken. Unser auf Belohnung getrimmtes Denken wird dann ganz plötzlich in übermenschlicher Weise selbstlos. Scheinbar. Man spricht dann von meiner Wenigkeit. Man sagt, man würde am Glauben an Jesus festhalten, auch wenn es nur in diesem Leben Bedeutung hätte. Wir glauben an Jesus, weil wir ihn lieben, und wenn wir noch etwas dazu bekommen, ist er das ganz schön, dann sind wir froh und lehnen das auch nicht ab. Doch jetzt leben wir nach dem Prinzip, dass die Linke haben nicht wissen soll, was die Rechte tut. Das unverkrampfte Sprechen vom Lohn in Bezug auf unseren Glauben und unser geistliches Leben kennen wir kaum. Da sind wir typisch Schweizer. Vom Geld spricht man nicht. Ich sage schon gar nicht, was ich verdiene. In Amerika ist das ganz anders. Da spricht man nicht davon. Vom Lohn spricht man nicht. Es wird fast als unreif angesehen, Wenn wir wegen dem in Aussicht stehenden Lohn Jesus nachfolgen, so wie ein tieferes Motiv, ein niedriges Motiv. Irgendwie ist unser Denken diesbezüglich etwas verschroben und verkrampft und in Wahrheit völlig unbiblisch. Wir vergessen halt schnell, was Jesus gleich anschließend sagt, an die Aussage hier, dass wenn du den Armen etwas gibst, soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Was sagt Jesus nachher? Kleine Quizfrage. Das wissen wir ja schnell, aber was sagt er nachher? Was du gibst, soll verborgen bleiben, dann wird dir dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich was? Also ein Lohn. Jesus argumentiert mit der Belohnung. Wenn du Gutes in selbstloser Weise tust, dass deine Linke nicht weiß, was deine Rechte tut und deine Rechte nicht, was deine Linke tut, wird es dir dein Vater im Himmel belohnen. Also du bekommst trotzdem etwas. Du machst das nicht umsonst. Jesus versprach hier dem Geber, dass er sehr wohl eine Belohnung für sein Verhalten erwarten kann. Durch die ganze Bibel hindurch werden wir mit Lohnversprechungen dazu motiviert, Gott treu zu bleiben. Mit dem Argument, es lohnt sich, Gott treu zu bleiben. Beispielsweise schrieb Paulus den Korinthern: Haltet unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Freunde und Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Und jetzt? Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Also diese Motivation, mit aller Kraft Gott zu dienen, wird abgeschlossen mit dem Hinweis, es ist nicht vergeblich. Sich mit Gott unterwegs sein heißt nicht, dass ich nichts bekomme, sondern gerade das ist ein Argument. So spornen sich Gläubige an. Komm, wir machen das, es lohnt sich. Komm, wir bringen ein Opfer, es lohnt sich. Ist das so niederträchtig? Paulus motiviert hier ganz eindeutig mit der Belohnung. Jesus selbst motiviert uns immer wieder mit einer Belohnung. Das sahen wir auch übrigens in den Sendschreiben. Immer die Schlussklauseln, diese Sendschreiben muss man beachten. Zum Beispiel hier, der Gemeinde Laodicea: Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Also es lohnt sich, weil ihr am Schluss auf meinem Thron sitzt. Könnt ihr bei allen Sendschreiben gucken. Immer steht am Schluss die Belohnung. Immer sagt Jesus, weshalb es sich lohnt, ihm nachzufolgen. Dass das Auswirkungen hat. Dass wir uns auf etwas freuen können. Genauso wie ich einen Monat arbeite und dann am Schluss auf meinem Konto den Lohn habe. Ich kann mich freuen, ich kann mich darauf verlassen, wenn ich gut gearbeitet habe. Gut, in meinem Fall kann ich auch schlecht arbeiten und ich bekomme ihn, ich weiß noch nicht wie lang. Aber er kommt. Und hier kommt auch der Lohn. Das ist immer ein Argument. Das ist ein klassisches biblisches Argument, dass wir einen Lohn bekommen, dass es sich lohnt. Paulus war durch diese Aussicht auf eine Belohnung höchst motiviert. Er sagt, in Ephesus hatte ich mit Gegnern des Evangeliums eine Auseinandersetzung, die wie ein Kampf mit wilden Tieren war. Ein Kampf auf Leben und Tod. Es hätte ihn das Leben kosten können. Weshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt? Für was? Für was hätte ich mich mein Leben riskieren sollen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass nachher etwas Besseres kommt? Dass ein Lohn auf mich wartet, die Auferstehung. Weshalb sollte ich Unannehmlichkeiten ertragen, wenn es sich am Schluss nicht lohnt. Jesus behandelte das Thema Lohn völlig unverkrampft. Unterwegs begegnete ihm dieser reiche Jüngling, dieser reiche Mann, wie jung war, wissen wir ja nicht. Denn von ihm wollte er wissen, dieser Mann, was er für das ewige Leben tun sollte. Und Jesus forderte ihn auf, sein Reichtum zu verteilen, weil er wusste, dass dieser Mann mit seinem Herzen ganz an diesem Reichtum hing. Nicht, weil man alles verschenken muss, wenn man Christ wird. Jesus wusste, das war sein Knackpunkt. Der Reichtum war sein Gott. Deshalb sagte er, verteile es. Und das konnte dieser Mann zu dem Zeitpunkt nicht übers Herz bringen. Und traurig verließ dieser Mann Jesus. Und die Leute, die das mitbekommen hatten, waren zutiefst erschüttert, als sie das miterlebten. Und sagten, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Dieser junge Mann, dieser reiche Mann, sie wussten ja, dass er vorbildlich lebte, dass er ein religiöses Leben führte, dass es ihm ein Anliegen war, wirklich Gott zu dienen. Und wenn das so schwierig ist, wer kann dann überhaupt gerettet? Die Jünger machten sich natürlich auch ihre Gedanken, als sie das hörten. Nun wollten sie es wissen. Wie immer, Petrus ergriff das Wort und sagte zu Jesus, du weißt, Jesus, wir haben zurückgelassen, was wir besaßen, und wir sind dir nachgefolgt. Wir haben eigentlich ein bisschen das gemacht, was du jetzt vom anderen da erwartet hast. Mit anderen Worten, eben, wir machen genau das, was dieser Mann verlangte. Natürlich, wir waren nicht so reich, aber immerhin, wir haben doch unsere Sachen zurückgelassen. Welchen Lohn werden wir dafür bekommen? Wie sieht unser Verdienst aus? In diesem Sinne steht diese Frage im Matthäusevangelium in derselben Situation. Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen, Jesus? Cash? Was bekommen wir? Was bringt's, dass wir dir nachfolgen, Jesus? Das war die Frage, die heute alles auf den Punkt bringt. Was bringt's? Wir sind sowieso so getrimmt, dass der Erfolg immer das Höchste ist. Was bringt's, Jesus? Das fragen sogar die Jünger Jesus. Für Jesus war diese Frage ganz normal und selbstverständlich. Wer sich für diese Frage nicht interessiert, mit dem stimmt etwas einfach nicht. Jesus fand das nicht unanständig, was Petrus fragte. Er war nicht beleidigt und sagte, ja, ist es euch denn nicht genug, dass ihr mich habt und mit mir unterwegs sein könnt? Bin ich nicht genug Entschädigung für euren Aufwand? Hätte sie moralisieren können, ein bisschen frustrieren. Nein, Jesus ging ganz selbstverständlich auf diese Frage ein. Klar, die Jünger müssen ihren Lohn erhalten. Jesus erwiderte, den Jüngern zugewandt, ich sage euch, jeder, der um das Reich Gottes willen Haus und Frau, Geschwister, Eltern oder Kinder zurücklässt, bekommt jetzt, in dieser Zeit, alles vielfältig wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Also Jesus sagt nicht, nein, ihr bekommt kein, ich bin euer Lohn und das reicht. Und ich sage euch nicht genau, was ihr bekommt, folgt jetzt mir mal nach, ich überrasche euch dann. Nein, Jesus sagt, ihr bekommt euren Lohn, ganz sicher. Die Antwort von Jesus ist an diesem Punkt sehr überraschend. Er sagt nämlich, dass wir bereits in diesem Leben belohnt werden. In dieser Welt, in dieser Zeit. Jeder, der um des Reiches Gottes willen Haus und Frau, Geschwister, Eltern und Kinder zurücklässt, bekommt jetzt, in dieser Zeit, alles vielfach wieder. Jetzt in dieser Zeit vielfach wieder, jetzt in dieser Zeit. Deutlicher könnte Jesus nicht sagen, von was er spricht. In dieser Zeit, in der du und ich lebst. Jesus vertröstet die Jünger also nicht allein auf die Ewigkeit. Schon in diesem Leben werden sie für den Einsatz belohnt werden. Natürlich bedeutet das nicht, dass sie mit den Jahren immer reicher werden. Dass sie am Schluss zu den reichsten Menschen auf der Welt gehören. Dass wir den Bill Gates überholen. Es wurde, glaube ich, überholt. Ich habe nur nicht nachgeschaut, von wem, weil mir ist an sich nicht so wichtig, wer der Reichste ist. Aber jetzt wurde er offenbar überholt. Ich glaube, auch Bill Gates ist das egal, wenn er nicht mehr der Reichste ist. Also sagt es Jesus, jeder Mensch, der um des Reiches Gottes willen etwas aufgibt, der wird es vielfältig zurückerhalten. Sogar in diesem Leben. Im Markus-Evangelium wird das noch konkreter gesagt. Der bekommt alles hundertfach wieder, jetzt in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgung. Jesus versprach kein einfaches Leben, aber selbst unter Verfolgung werden wir von Gott viel bekommen, und zwar schon in dieser Welt. Wer sein Leben ganz auf Jesus ausrichtet, wird erleben, dass das, was Jesus hier sagt, 200% stimmt. Es stimmt für jeden, der Jesus nachfolgt. Besonders in diesen Jahren, in denen wir mit Jesus unterwegs waren und voll und ganz auf ihn angewiesen waren, auch materiell, erlebten wir als Familie und Ehepaar, was Jesus hier seinen Jüngern versprach. Wir fanden unter schwierigsten Umständen Wohnungen. 4 Jahre lang lebten wir, während ich studierte und nichts verdiente, in einem Einfamilienhaus mit Hof und riesiger Scheune. Das war einfach absolutes Wunder. Gott hat uns tatsächlich ein Haus geschenkt. Natürlich, wir haben es dann wieder abgegeben, wir haben es ja nur gemietet, aber immerhin. Unsere Kinder hatten, als wir in Deutschland lebten, Ersatzgroßeltern. Gleich nebendran. Und einer ist dann noch immer angefahren gekommen. Wir haben Brüder und Schwestern bekommen. In ganz verschiedenen Ländern. Wir leben bis heute, was in der Apostelgeschichte steht, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Das ist etwas, was wir bis heute erleben können. Was Jesus versprach, verwirklicht sich, wenn wir mit ihm für Jesus unterwegs sind. Man kann sein Haus und seine Frau und Kinder natürlich auch verlassen, weil man die Verantwortung nicht mehr tragen will. Das gibt es ja auch. Aber das ist nicht das, was Jesus meinte. Ich kann auch aus reiner Abenteuerlust alles verlassen. Der Glaube dient mir dann so als ein rechtfertigendes Argument, um meine Abenteuerlust zu verwirklichen. Übrigens, ich habe nichts gegen Abenteuerlust. Ich finde auch Missionare, die müssen etwas abenteuerlustig sein, sonst gehen die ja gar nicht. Also Abenteuerlust, man muss sie einfach richtig einsetzen. Aber eines ist klar, die ganze Bibel zeigt uns, dass Gott für unseren täglichen Bedarf sorgt, wenn wir mit ganzem Herzen in seinem Dienst stehen. Jesus sagt sogar, es sollen euch, was wir heute übrigens interessanterweise heute schon mal hörten, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Es wird uns alles gegeben, auch das wird uns ein Versprechen, das diese Zeit betrifft. Es wird uns alles gegeben, was wir zum Leben brauchen. Gott sorgt für uns. Wir müssen einzig lernen, die Fürsorge Gottes zu verstehen. Gott gibt nämlich nicht immer genau das, was ich will, aber er gibt immer das, was ich brauche. Und das oft sehr großzügig. Vielleicht wünsche ich mir eine Wohnung mit Schmiede. Vielleicht gibt mir Gott keine Wohnung mit Schmiede, aber er gibt mir eine Wohnung, die zum Leben reicht, die genügt, die richtig gelegen ist. Ich denke, dieses Thema ist für uns deshalb gar nicht so enorm brennend, Weil wir eigentlich fast die falschen Leute sind für dieses Thema. Wisst ihr warum? Wieso könnten wir fast die falschen Leute sein für dieses Thema? Wir haben schon alles. Wir haben alles. Und was wir nicht haben, können wir uns in der Regel beschaffen. Vielleicht nicht alle unsere Träume. Vielleicht kann ich nicht jede Küchenmaschine kaufen. Einfach nicht, weil ich sie vielleicht könnte ich sie mir sogar leisten, aber in der Küche hat es keinen Platz mehr, weil schon da drei andere Maschinen stehen. Dann wollen wir doch nicht von Gott erwarten, dass er uns noch Platz schafft, dass wir die vierte Küchenmaschine auch noch reinstellen können. Und die Küche noch ausbauen, dass vielleicht noch eine fünfte Platz hat. Das sind doch die Probleme, die wir oft haben. Deshalb passt das oft gar nicht für uns. Aber wenn wir für Christen, die wirklich mittellos unterwegs sind, die erleben das. Und wir erleben das auch heute, auch wenn wir nicht mittellos sind. Wir haben erlebt, mir wurde sogar mal ein Auto geschenkt, eine Klapperkiste. Aber mir wurde das geschenkt. Genau dann, als wir ein Auto brauchten. Dann haben wir sogar noch Freunde, haben mir das dann zusammengeflickt und dann habe ich noch selber gelernt, Auto zu reparieren. Jetzt habe ich es, glaube ich, wieder vergessen, jetzt würde ich es wieder nicht wagen. Aber wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wird er für uns sorgen. Aber wir müssen uns bewusst sein, und das ist halt so, dass wir eher zu den Reichen gehören. Und Jesus ist nicht da, dass er unseren Reichtum ins Unendliche steigert. Dass wir dann noch das bessere Gerät kaufen, immer noch das Beste. Das können wir, wenn wir das Geld haben, von mir aus macht das. Aber versteht ihr, was ich meine? Aber es stimmt, was hier steht. 200 pro. Gott beschenkt uns reich schon in dieser Welt. Er sorgt dafür, dass wir das, was man zum Leben braucht, haben und das tut er oft wirklich sehr großzügig. Auch Missionswerke und Gemeinden erleben diese Fürsorge. Wir können uns beklagen und ich finde das auch nicht sehr wunderbar. Wir haben gestern Abend im Bett wieder darüber gesprochen, unsere Finanzlage. Wir sind wieder ziemlich im Minus, könnt ihr auf dem Zettel nachgucken. Wer was Voriges hat, darf gerne mal was wieder geben. Ihr gebt auch schon viel. Aber ganz nüchtern betrachtet, müssen wir sagen, wir haben im Grunde genommen immer noch Geld. Wir sind nicht auf dem Niveau, dass wir jetzt sagen müssen, wir seien zahlungsunfähig. Es haben Geschwister vor Jahren Geld in diese Gemeinde gegeben, von dem wir jetzt halt zehren. Was nicht ideal ist, aber es ist so. Aber es ist nicht so, dass uns Gott komplett im Stich lässt, dass wir nicht mehr leben könnten als Gemeinde. Also es ist immer eine Frage, von was für einem Niveau gehen wir aus, wenn wir denken, dass uns Gott versorgen muss oder versorgt. Müssen tut er es eh nicht. Er ist sehr großzügig. Ich möchte ein kleines Beispiel von den unzähligen Beispielen erzählen, die es gibt. Spurgeon erzählte das, kommt ein bisschen aus einer anderen Zeit, aber eben aus unserer Zeit ist es ja eher schwierig, solche Beispiele zu finden. Er berichtet von einem Prediger, der nicht viel Geld hatte. Dieser Prediger traf einmal auf der Straße einen Bekannten an, der ihn um Hilfe bat. Er selber hatte nur noch ganz wenig Geld auf sich. Und während er mit dem Bekannten sprach, überlegte er bei sich selbst, ob er so quasi sein letztes Geld diesem Mann geben sollte oder nicht. Aber die Not dieses Bekannten bewegte ihn dermaßen, dass er ihm sein letztes Geld gab. Und nun lief er weiter und dachte an das Wort, wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn, der wird ihm wieder Gutes vergelten. Der Herr. Und er war noch nicht weit gelaufen, als er einem Herrn begegnete, der ihn mit folgenden Worten anredete: Oh, Herr Jones, ich freue mich, Sie zu treffen. Ich hatte vorige Woche ein Goldstück in meine Westentasche gesteckt, um es irgendeinem bedürftigen Prediger zu geben. Dort waren die Prediger halt noch nicht so privilegiert wie ich, jeden Monat einen Lohn bekomme, sondern die haben dann halt praktisch von Zuwendungen, direkten Zuwendungen gelebt. Vielleicht kommt es ihnen gerade recht. Ja klar, kam ihnen das recht. Der Prediger sagte später zu dieser Geschichte, wenn ich nicht stillgestanden wäre, um jemandes Not zu lindern, dann wäre ich jenem Herrn und dem Goldstück nicht begegnet. Aber nicht nur materielle Versorgung bekommen wir bereits in diesem Leben. Wir bekommen einen nicht zu unterschätzenden tiefen Frieden und Freude. Paulus schrieb einmal, im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Gerechtigkeit, Friede, Freude. Also in jeder Hinsicht sind wir auf der besten Seite, die es geben kann. Materiell wird Gott dafür sorgen, dass wir genug zum Leben haben. Und wir haben einen Frieden, Freude vom Heiligen Geist geschenkt, den nur Menschen haben können, die Gott lieben. Das ist ein perfektes Leben. Natürlich gibt es dann auch Verfolgung und Spott und so. Aber gucken wir doch nicht nur immer auf das. Wir müssen auch sehen, auf das, was wir haben, dann ertragen wir den Spott auch viel länger. Dann können wir sagen, du kannst spotten, solange du willst. Ich habe Friede, Freude und Gerechtigkeit im Leben. Das hast du nicht. Sonst müsstest du dich nicht so benehmen. Wir haben also eine besondere Lebensqualität schon heute. Und weiter sagt Jesus, das, was uns schon eher geläufig ist, es lohnt sich, weil wir in der neuen Welt, im neuen Zeitalter das ewige Leben bekommen. Darüber muss ich heute nicht viel sagen. Darauf weise ich oft in meinen Predigten hin. Das ewige Leben ist das höchste Gut, das ein Mensch bekommen kann. Nichts in dieser Welt ist anstrebenswerter als das ewige Leben. Würde er in dieser Zeit nicht in unser Leben hineinwirken, hätten wir trotzdem allen Grund zur großen Freude. Jeder Mensch lebt ja ewig. Wenn ein Mensch stirbt, wird das Leben, die Persönlichkeit nicht einfach ausgelöscht. Ich bleibe der Jürg. Von mir aus gibt's auch, kann mir dann auch einen anderen Namen geben, aber ich bleibe der ich bin. Das Einzige, was geschieht, ist, dass ich die sichtbare Welt verlasse und die unsichtbare Welt betrete. Aber meine Persönlichkeit bleibt bestehen. Die geht nicht in einer Gesamtpersönlichkeit auf. Meine Persönlichkeit bleibt bestehen. Ich bleibe nach wie vor der ich bin. Jeder Mensch existiert also weiter. Wir legen im Sterben lediglich unseren Körper ab. Und sind wir in diese neue Welt eingetreten, gibt es eine Unterteilung. Es wird unterschieden zwischen Menschen, die mit Gott versöhnt sind, und den Menschen, die Gott nicht ernst genommen hatten. Jesus sagte einmal, seid deshalb nicht erstaunt, wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören und heraufkommen werden. Die getan haben, was gut ist, also die Gott geehrt haben, werden zu neuem Leben auferweckt werden. Die getan haben, was schlecht ist, die werden zur Verurteilung auferweckt werden. Also die gottlos gelebt haben. Nun möchte ich dich fragen, bist du dir sicher, dass du das ewige Leben bekommen hast? Diese Frage musst du unbedingt beantworten können. Unbedingt. Denn es geht hier um deine persönliche Ewigkeit, wo du sie verbringen wirst. Bitte sag nicht, ja, ich weiß es nicht. Sag ja oder nein. Sag einfach ja oder nein. Weißt du es oder weißt du es nicht? Im Johannesevangelium heißt es, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wenn du ewiges Leben hast, dann bist du mit Jesus verbunden. Wenn du das ewige Leben nicht hast, dann bist du auch nicht mit Jesus verbunden. Nur wer an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, bekommt ewiges Leben. So einfach ist das. So einfach. Also wenn du die Frage beantworten willst, habe ich ewiges Leben oder nicht, was musst du dann beantworten? Du musst beantworten, ob du an den Sohn, an Jesus Christus glaubst oder nicht. Glaubst du an Jesus? Hast du ihm sein Leben anvertraut? Hast du Buße getan? Dann hast du ewiges Leben. So einfach ist das. Und Jesus lädt dich ein, weil Gott möchte, dass jeder Mensch ewiges Leben hat. Das Problem ist nicht Gott, dass das mal klar ist. Das Problem sind wir. Dass wir meinen, wir brauchen das nicht. Wir haben das nicht nötig. Ich bin selber gut, ich bin selber groß. Ich kann es selber. Nein, du kannst es nicht selber. Nur Jesus kann dir ewiges Leben schenken. Gott will uns in jeder Hinsicht reich beschenken. Er erwartet von uns nicht, dass wir ihm umsonst treu bleiben. Obwohl er das von uns erwarten könnte. Er könnte es sogar von uns verlangen. Aber nein, er verlangt das nicht von uns, sondern er sagt, ich überschütte euch mit Segen und Reichtum in materieller und in geistlicher Hinsicht. Und ihr bekommt das ewige Leben. Dort sind wir in den ganzen anderen Dimensionen von Friede und Freude und Reichtum in der Ewigkeit. Einmal sagte Jesus sogar zu seinen Jüngern, ja, wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, der wird, das versichere ich euch, 200 pro, ganz gewiss nicht ohne Lohn bleiben. Sogar für ein Glas Wasser, stellt euch das vor, und wir haben Wasser im Überfluss in der Schweiz. Ein Glas Wasser, wenn ich nur ein Glas Wasser gebe, einem, weil er Christus gehört, versichert Jesus, das wird nicht unbelohnt bleiben. Es lohnt sich also, im wahrsten Sinne des Wortes, es lohnt sich. Jesus rät uns sogar, dass wir Schätze am richtigen Ort anhäufen. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sich zerfressen und wo euch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Also sammeln wir Reichtümer im Himmel. Ermutigen wir uns gegenseitig in der Nachfolge von Jesus, indem wir auf den Lohn hinweisen. Jeder, der arbeitet, hat in der Arbeit Dinge, die er tun muss, wo er den Eindruck hat, das liegt mir nicht, aber ich mag es jetzt, es ist mein Job. Und das ist auch in der Nachfolge, begegnen einem Dinge, wo man denkt, ah, wenn ich jetzt nicht in der Nachfolge wäre, wäre es einfach, aber wir halten durch. Warum? Warum halten wir durch? Ja, also nach dieser Predigt muss man es wissen, die Frage ist zu einfach. Weil wir einen Lohn bekommen, halten wir durch. Weil wir wissen, es lohnt sich. Es lohnt sich, Jesus treu zu sein. Es gibt nichts Besseres, das wir tun könnten. Gott belohnt uns in dieser Welt und erst recht in der neuen Welt. Also freuen wir uns doch darüber. Es ist nichts umsonst, was wir für Gott tun. Er wird es uns sehr reich und großzügig belohnen, spornen wir uns an. Und wenn es hart wird, sagen wir, komm, wir halten durch. Warum? Es lohnt sich. Komm, wir beißen durch. Warum? Es lohnt sich. Es lohnt sich für diese Welt und es lohnt sich für die neue Welt. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass du ein großzügiger Gott bist. Ja, du hast uns alles geschenkt in deinem Sohn, den du in die Welt geschickt hast und du hast ihn sogar hinrichten lassen. Herr Jesus, du hast uns dein Leben geschenkt, damit wir ewiges Leben bekommen. Und ja, du sagst uns und die ganze Schrift spricht davon, dass wir einen großen Lohn bekommen. Einen Lohn einfach nur deshalb, weil wir dir nachfolgen und dir dienen. Und dass sogar in dieser Welt wir deine Gnade und Barmherzigkeit erfahren, in dieser Welt deine Großzügigkeit erleben, wenn wir nur die Augen offen halten und dein Wirken sehen. Und in der zukünftigen Welt das ewige Leben, das Beste, was ein Mensch überhaupt bekommen kann. Danke, dass du ein großzügiger, gnädiger Gott bist und dass es sich lohnt, dir zu folgen und dir zu dienen und dich zu lieben. Amen.